ARD.
Ich hatte das große Glück, im letzten Jahr im Kontext des Deutschen Schulpreises eine Schule zu besuchen, in Schleswig-Holstein, eine Grundschule. Und die haben so stark in Teamstrukturen gearbeitet, dass nicht jede Lehrperson den Unterricht für die 1. bis 4. Klasse selbst und neu vorbereitet, sondern da gibt es ein Curriculum, das das Kollegium einmal gesamt entwickelt hat. Und dann können alle darauf zurückgreifen. Und als wir im Gespräch mit den Lehrpersonen waren, habe ich gesagt, wow, was ist denn hier los? Sie wirken alle total tiefenentspannt.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute spreche ich mit dem deutschen Bildungsforscher Kai Marz, dem geschäftsführenden Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und unter anderem Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Lieber Kai, erstmal schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was ist ein Mythos zur Bildung, der dich auf die Palme bringt?
Der Mythos von Bildung ist, oder einer, dass man denkt, man könnte Bildung steuern. Wir reden oft davon, wir steuern Bildung, wir können möglicherweise Akteure, die für die Vermittlung von Wissen und für die Erschaffung von Lerngelegenheiten verantwortlich sind, steuern, indem wir institutionelle Rahmen vorgeben, indem wir Arbeitsbedingungen strukturieren. Das kann man steuern, aber Bildung selbst kann man nicht steuern. Das, finde ich, ist ein Mythos.
Aber das klingt sehr fatalistisch, denn letzten Endes würde das doch bedeuten, dass das ganze Gerede um Neuausrichtungen in den Ländern, im Kultusministerium und so weiter, dass das eigentlich keinen tatsächlichen Effekt hat.
Doch, es kann einen Effekt haben und meines Erachtens muss man auch den Effekt herbeiführen. Aber es ist halt nicht die Bildung, die gesteuert wird, sondern es ist das System, das man steuern kann. Also wenn wir von Bildung reden, dann meinen wir oftmals das System oder wir meinen Fähigkeiten, wir meinen Fertigkeiten bei den Kindern und Jugendlichen. Bildung ist aber ja viel mehr. Da geht es letztlich ja darum, dass man sich die Welt zu eigen macht und als mündiger Bürger, Bürgerin in dieser Welt zurechtkommt. Und das zu steuern ist schwierig. Vielleicht sagt man es eher so, dass es darum geht, wirklich die Möglichkeit des Bildungserwerbs zu beeinflussen, zu steuern, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Kinder lernen können. Und ganz wichtig ist, dass wir damit nicht erst anfangen, wenn die Kinder in die Schule kommen, sondern dass wir die ersten 6 Jahre viel, viel stärker mit in den Blick nehmen.
Ich frage dich das ja auch deshalb, weil du auf Bildung, Bildungspolitik aus der Perspektive des Forschers schaust. Und da würde ich jetzt ganz gerne etwas erstmal klären, weil das gar nicht so leicht ist, wenn man nicht in diesem Bereich arbeitet. Im Wikipedia-Artikel heißt es jetzt nämlich zum Beispiel, dass deine Forschungsschwerpunkte liegen, ich zitiere, im Schnittbereich soziologischer, erziehungswissenschaftlicher und psychologischer Bildungsforschung. Könntest du anhand eines konkreten Beispiels erklären, inwiefern diese verschiedenen Dimensionen bei dem, was du so tust, eine Rolle spielen?
Genau, ich will ein Beispiel bringen. Das Problem, das seit vielen Jahren hinlänglich bekannt ist. Wir haben soziale Ungleichheiten im System, primär soziologische Fragestellung. Die werden wir aber nicht soziologisch beantworten können, sondern wir müssen sie aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive, wo wir also viel stärker die institutionelle Ausstattung und Rahmung des Bildungssystems betrachten, in den Blick nehmen. Und wir müssen die psychologische in den Blick nehmen, weil die individuelle Entwicklung, auch die psychosozioemotionale Entwicklung, ganz zentrale Faktoren sind, ob Kinder in der Schule erfolgreich sind oder weniger erfolgreich sind. Das heißt, wenn wir da nur diesen einen Mechanismus anschauen, vielleicht nur den Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen, dann erreichen wir nur einen kleinen Anteil der Ungleichheit, sondern andere Teile liegen woanders. Wie gesagt, in der institutionellen Struktur, in der individuellen Ausstattung mit bestimmten Dispositionen wie in der psychosozialen Entwicklung. Und das kann man jetzt noch beliebig weiterdenken. Eine Ursache liegt darin, dass wir Segregationsprozesse in den Städten haben. Und solange wir diese haben und allein aufgrund der unterschiedlichen Wohnsituationen in den verschiedenen Stadtteilen und Kiezen, werden wir diese Selektion auch in die Schulen tragen. Also eigentlich müssen wir, wenn wir Ungleichheit angehen, ganz viel weiter vorne ansetzen und die Stadtteilpolitik mit in den Blick nehmen.
Ich muss jetzt ein paar Dinge von denen, die du gesagt hast, ein bisschen aufhalten. Also erstmal, wenn ich dich richtig verstehe, wäre Stadtteilpolitik ja eine soziologische Perspektive. Also um es mal konkret zu machen, wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte Charakteristika, wenn sie zusammenfallen, problematisch sind für Kinder, die zur Schule gehen. Also das war in den 60er Jahren die katholische Arbeitertochter vom Land, die auf Ralf Dahrendorf zurückgeht, diese Doppelung von problematischen, ich weiß gar nicht, Merkmalen vielleicht, die eine Bildungsbiografie beeinflussen. Heutzutage ist es möglicherweise der Junge mit Migrationshintergrund aus einem bestimmten Stadtteil, könnte man sagen.
Genau.
Ja. Jetzt hast du aber gerade gesagt, monokausal kann man es nicht erklären. Ich habe das so verstanden, wie du kannst jetzt nicht nur sagen, nur weil jemand aus einem bestimmten Kiez kommt, hat er in der Bildungsbiografie ein Problem, sondern wir müssen gucken, an welchen Stellen wir da ansetzen. Und da hast du gesagt, okay, das kann man zum Beispiel tun, indem man die Institution anschaut. Habe ich das bis dahin richtig verstanden?
Ja, schon.
Ich will nur, dass sozusagen alle mitkommen, weil du natürlich sehr tief bohrst und da viele Begrifflichkeiten eine Rolle spielen, die gar nicht so leicht aufzudecken sind. Was kann denn, du hast gerade gesagt, Stadtteilpolitik spielt eine Rolle, was kann denn aus deiner Sicht Schule als Institution leisten, wenn klar ist, dass eine bestimmte Ungleichheit, zum Beispiel nennen wir jetzt mal Armut, gegeben ist? Armut, die bedeutet, dass Kinder und Jugendliche zu Hause vielleicht nicht so viel Unterstützung erfahren. Was kann Schule da leisten und was kann Schule vielleicht da auch nicht leisten?
Ich würde mit dem zweiten Teil deiner Frage gerne anfangen wollen, weil ich es an der Zeit finde, wirklich zu überlegen, zu diskutieren und sich darauf zu verständigen, was Schule möglicherweise nicht leisten kann. Weil in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten sind die Aufgaben, denen Schule konfrontiert wird, vielfältiger und vielfältiger geworden. Aber das Grundkonzept, wie Schule stattfindet, hat sich nicht verändert. Und im Prinzip, wenn man das jetzt etwas negativ betrachtet, müsste man sagen, kann Schule eigentlich daran nur scheitern, weil sie den verschiedenen Anforderungen nicht gerecht werden kann. Sie soll unterrichten, sie soll die Kinder sozial erziehen, sie soll Netzwerkarbeit mit den Eltern machen, sie soll kooperieren, kennst du alles, was kommt. Und dafür braucht man Räume. Deswegen finde ich wichtig, dass man sagt, was kann sie leisten und was kann sie nicht leisten. Sie kann nicht leisten, das wäre eine völlige Überforderung, Bildungsungleichheiten in Gänze abzubauen. Es gibt kein Bildungssystem auf unserem Globus, zumindest mir bekannt, im Bildungssystem, das frei von sozialen Verzerrungen ist. Wir können aber den Einfluss der sozialen Herkunft reduzieren. Und das geht beispielsweise durch Teamarbeit, das geht durch Vernetzung, wenn man dafür die entsprechenden Ressourcen hat. Ich möchte das an einem Beispiel auch nochmal deutlich machen, dass auch wieder die Notwendigkeit hervorhebt, mit unterschiedlichen disziplinären Bezügen ins System zu gehen. Stell dir eine Grundschulklasse vor, in der 3 Kinder mit einer LRS oder einer Dyskalkulie sitzen. Ist nicht unwahrscheinlich, dass es so viel in einer durchschnittlichen Klasse sind. Dann ist aus der erziehungswissenschaftlichen Perspektive die Lehrperson möglicherweise damit überfordert, aufgrund auch der vielen anderen Aufgaben, genau diese Entwicklungsbedingungen der Kinder zu erkennen und möglicherweise auch überfordert, angemessen didaktisch darauf zu reagieren. Wenn man aber ein Diagnosesystem hat, das das flächendeckend macht und gleichzeitig auch Unterstützungs- und Förderangebote, die in dem Falle im Stadtteil liegen, weil es nämlich lerntherapeutische Einrichtungen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Lernansätze genau für diese Kinder zu entwickeln, erreicht man die Kinder, entlastet die Lehrkräfte und würde damit letztendlich unterm Strich in einem gewissen Maß zu mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem führen. Und im nächsten Schritt würde ich dann noch weitergehen. Die lerntherapeutische Einrichtung sollte nicht irgendwo im Stadtteil sein und die Kinder dahin transportiert werden, sondern die muss in die Schule kommen, nämlich da, wo die Kinder sind. Also auch da wieder eine Verzahnung der unterschiedlichen Welten viel, viel stärker in den Blick nehmen.
Dann sehe ich das aber richtig, dass du zur, ich sag jetzt mal, Bekämpfung der deutlichsten Probleme eine Professionalisierung der Unterstützungsangebote zunächst mal siehst. Also weil du hast jetzt gerade dieses Beispiel genannt. Man könnte jetzt vielleicht ja auch noch das Beispiel psychologische Betreuung hinzuziehen, das Beispiel Sozialarbeit. Multiprofessionelle Teams sind, finde ich, oftmals auch so ein Schlagwort, was so rausgehauen wird. Und man fragt sich dann manchmal, also wie genau sieht das jetzt aus? Aber so wie ich dich verstanden habe, sagst du, im Grunde genommen müssen die Lehrkräfte diese Dinge auch abgeben können an Instanzen, die eben professionell geschult sind und in den Schulen dafür sorgen, dass Aufgaben auch übertragen werden können, richtig?
Ja, ja, zum Teil. Also zunächst bin ich da völlig deiner Meinung, multiprofessionelle Teams ist so ein Zauberwort wie individuelle Förderung. Und ich glaube, man muss es ein Stück weit entzaubern, ohne es aufzugeben. Denn in der Tat, wenn die Aufgaben, die an Schule orientiert sind, vielfältig sind, dann komme ich letztendlich nur mit der Profession Lehrkraft nicht aus. Das ist so, als wenn man sich ein Unternehmen vorstellt, in dem es nur Buchhalterinnen gibt. Das wird nur bei ganz wenigen funktionieren, sondern man braucht unterschiedliche Expertinnen für verschiedene Tätigkeiten. Und das ist auch in Schule so. Und dann kann es, glaube ich, gut sein, dass man die Aufgaben der Lehrperson wieder stärker auf das reduziert, was möglicherweise auch mal die Intention war, warum man Lehrperson wird. Nämlich, weil man Kinder oder Jugendliche unterrichten will. Und wir sehen im internationalen Vergleich, dass die Zeit, die die deutschen Lehrkräfte fürs Unterrichten verbringen, ich will nicht sagen am niedrigsten ist, aber doch niedriger als in vielen anderen Ländern.
Ja, die liegt bei einem Drittel, zumindest wenn man der Studie der Telekom-Stiftung glaubt. Ein zweites Drittel sind sogenannte unterrichtsnahe Tätigkeiten und ein weiteres Drittel hat dann tatsächlich in Anführungsstrichen mit dem wirklichen Unterrichtsgeschäft wenig zu tun, in Anführungsstrichen deshalb, weil Dokumentation und so weiter ja auch im weitesten Sinn natürlich das noch betreffen.
Ja, aber auch da kann man meines Erachtens Ressourcen anders verwenden. Ich hatte das große Glück, im letzten Jahr im Kontext des Deutschen Schulpreises eine Schule zu besuchen, die später auch einen der Preise gewonnen hat, in Schleswig-Holstein, eine Grundschule. Und die haben so stark in Teamstrukturen gearbeitet, dass nicht jede Lehrperson den Unterricht für die erste bis vierte Klasse selbst und neu vorbereitet, sondern da gibt es ein Curriculum, das das Kollegium einmal gesamt entwickelt hat. Und dann können alle darauf zurückgreifen. Und als wir im Gespräch mit den Lehrpersonen waren, habe ich gesagt, wow, was ist denn hier los? Sie wirken alle total tiefenentspannt. Und dann habe ich mir das so ein bisschen erklären lassen. Ich sage, ja, wir sind auch tiefenentspannt, weil wir gegenseitige Unterstützung haben. Hier ist nicht jeder für sich, sondern wir arbeiten als Team. Wir haben eine gemeinsame Vision von dem, wie wir uns Schule vorstellen und wir leben sie gemeinsam. Und das ist so entlastend gewesen für jede einzelne Lehrperson, dass mich das tief beeindruckt hat. Das geht sicherlich dann nachher in der weiterführenden Schule nicht mehr in der Form wie in der Grundschule, weil das Curriculum breiter wird und ausdifferenzierter. Aber zumindest für die Grundschule kann man das sehr, sehr gut machen. Ich denke aber auch in den weiterführenden Schulen sollte man darüber nachdenken.
Darf ich jetzt eine Rückfrage zu? Haben die dir gesagt, ob es da so eine Art Tipping Point gab, also einen Punkt, an dem die Schule gesagt hat, wir machen das jetzt gemeinsam, denn es gibt ja durchaus auch Schulen, wo es so kleine Inseln gibt, wo die Idee der Vernetzung innerhalb des Kollegiums, der Teamarbeit angegangen wird, aber das in die Breite zu führen, das ist zumindest, was man mir so erzählt, dann öfter doch eine schwierigere Sache. Kolleginnen und Kollegen pochen auf die pädagogische Freiheit, wollen sich nichts vorschreiben lassen und so weiter. Haben die dazu was gesagt?
Also zunächst würde ich die pädagogische Freiheit durchaus anders interpretieren. Die heißt ja nicht, jeder darf machen, was er will, sondern pädagogisch frei kann man ja auch sein, wenn man in Teamstrukturen arbeitet und Dinge vorbereitet. Und das, glaube ich, muss man stärker rausstellen. Bei dieser Schule war es so, dass es dieser Schule in der Tat nicht gut ging. Und sie hat eine sehr, sehr starke und mitnehmende Schulleitung. Und diese Schulleitung hat es geschafft, und das war ein mehrere Jahre dauernder Prozess, das Kollegium mitzunehmen. Die Schule war Gesprächsstoff beim Bäcker, im Supermarkt etc., weil man gemerkt hat, da verändert sich etwas. Schule findet anders statt, als wir als Eltern oder Großeltern das mal erlebt haben. Und das hat verunsichert. Aber die Schulleiterin ist beharrlich geblieben und hat Stück für Stück das Kollegium mitgenommen. Und insofern gab es diesen Punkt, der lag aber weit in der Vergangenheit und muss aber auch immer wieder neu gefunden werden. Also es ist halt nicht so, dass man einmal Schule verändert und dann ist sie für immer auf dem Weg, sondern sie muss immer wieder an sich arbeiten und das gelingt ja auch vielen Schulen. Ich finde, dürfen da auch kein schlechtes Bild von Schule zeigen, dass alles schlecht ist, also ist um Gottes Willen.
Kommen wir mal von dieser praktischen Veränderung auf der einen Seite, die du als Forscher besucht hast, nochmal zu deiner Arbeit. Wir haben jetzt gerade ja logischerweise oberflächlich etwas gehört von dem, was du so betrachtest, wie man Schulentwicklung betrachten kann aus der Perspektive des Forschers. Wo hat deine Arbeit, jetzt ganz subjektiv gesprochen, mehr Effekte innerhalb deiner Forschung, die dann vielleicht auch weiter verarbeitet wird, oder in deiner Arbeit in der ständigen wissenschaftlichen Kommission? Hier vielleicht nochmal ein ganz kurzer Hinweis darauf für diejenigen, die das vielleicht wieder vergessen haben. Das ist eine Institution, die die Kultusministerkonferenz ins Leben gerufen hat, um sich eben wissenschaftlich beraten zu lassen zu verschiedenen Fragen. Zu einem kommen wir gleich, nämlich noch zum Thema Lehrkräftemangel. Aber es gab im Januar dieses Jahres auch ein Empfehlungsschreiben zum Thema künstliche Intelligenz. Also es sind unterschiedliche Gebiete, wo sich die Kultusministerkonferenz da beraten lässt. Wo hat's mehr Wirkung?
Im Zusammenwirken der beiden Welten. Also für mich ist es insofern spannend, weil es gibt Fragen, die mich als Wissenschaftler interessieren, von denen ich gar keine große Wirkung erwarte letztendlich, sondern es ist eine reine akademische Frage. Also beispielsweise die Frage, was misst die berüchtigte Büchervariable und wie verändert sich deren Wirkung?
Sag's ganz kurz nochmal für alle, was die heißt.
Die Büchervariable, also in den großen Schulleistungsstudien gibt es eine Variable, die heißt, wie viele Bücher gibt es bei dir zu Hause? Und dann kommt auf einen Meter Bücherregal passen circa 40 Bücher und dann kann man so sagen, man hat irgendwie bis 10 Bücher, bis 500 und mehr. Und das ist ein sehr guter Prädiktor für ein Merkmal, das ich als Bildungsnähe der Familie beschreiben würde. Da, wo Familien über lange Zeit in ein bestimmtes Kulturgut investieren, ist das ein Indikator dafür, dass Bildung wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das hat sich im Übrigen auch im Zuge der Digitalisierung nicht geändert im Wesentlichen. Insofern ist das eine Frage, die wird unser Bildungssystem nicht verändern, aber es ist eine hochspannende Frage. Wie misst man bestimmte Merkmale der sozioökonomischen Herkunft beispielsweise? Bei anderen Fragen ist es dann so, dass ja Forschung explizit darauf ausgerichtet ist, im System zu wirken. Ich nenne beispielsweise der noch laufende Forschungsverbund zur Bund-Länder-Initiative Schule macht stark, also Unterstützung von 200 Schulen in schwieriger Lage. Oder aber das in diesem Jahr noch zu startende Startchancenprogramm. Da hat Wissenschaft explizit die Aufgabe, Forschung zu machen, die auf die Prozesse im schulischen Handeln angelegt ist. Oder aber, und das ist das Charmante bei Startchancen, wo gar nicht direkt die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden adressiert wird, sondern wo die schulischen Unterstützungssysteme adressiert wird. Angefangen von der Schulleitung, Schulaufsichten bis letztendlich in die Ministerien hinein. Und insofern würde ich sagen, aus der Wissenschaft gibt es schon unterschiedliche Wirkkaskaden. Und so Gremien wie die Ständige Wissenschaftliche Kommission baut ja darauf auf, dass das in dem Falle 16 Personen ihre Expertise aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen und versuchen dann halt Fragen zu beantworten, um daraus Empfehlungen abzuleiten. Das Problem ist allerdings, dass man möglicherweise noch besser darüber nachdenken muss, wenn man so ein Empfehlungspapier hat. Was passiert dann damit eigentlich? Also wie wird das verarbeitet? Also wir haben verschiedene Formate, um halt mit den KultusministerInnen zu sprechen, Stakeholder, Anhörungen, Diskussionsformate und. Aber allein, dass man das Papier hat, wird nichts besser. Man muss überlegen, wie kriegt man Implementationsstrategien mitentwickelt und gibt sie den entsprechenden Akteuren da, wo Neuerungen wirken sollen, mit an die Hand. Denn vielleicht letzter Satz dazu. Wir haben viele gute Interventionen. Wir haben gute Programme zur Leseförderung, zur Mathematikförderung. Und die kommen teilweise nicht auf die Straße, meines Erachtens aus zwei Gründen. Einerseits, weil deren Implementation mit den Akteuren, die das umsetzen nachher, nicht entsprechend gespielt wird. Und der zweite Punkt wäre in meiner Sichtweise auf das System der letzten 20 Jahre. Wir haben zu Recht auf den Unterricht geschaut, aber es gibt ja, die alte Weisheit will ich schon mal sagen. Wenn ich Unterricht verbessern will, dann darf ich nicht nur auf den Unterricht schauen, sondern wir haben weniger das Gesamtsystem Schule in den Blick genommen als lernende Institution. Und das möglicherweise hat dazu geführt, dass die guten Programme nicht auf die Straße kommen.
Nach diesem ersten Empfehlungsschreiben zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels gab es ein erheblich starkes mediales Echo und natürlich auch aus den Länderverbänden. Einer der Gründe, warum die Reaktion so heftig war, lag auch in der Tatsache, dass die Teilzeitregelungen verschärft werden oder verschärft werden sollen. Hier hören wir mal eine Zusammenfassung aus der Sendung SWR aktuell vom 31.03.2023 aus Baden-Württemberg, wo die Teilzeit aus sonstigen Gründen erschwert wird.
Im Lehrerzimmer ist es heute Morgen das Gesprächsthema. Mehr arbeiten, die beliebte Teilzeit nur noch mit Einschränkungen. Die Pläne der Landesregierung werden heiß diskutiert. Und trotzdem glaubt der Rektor, dass es am Ende gar nicht viel verändern wird.
Ich würde sagen, der Effekt dürfte marginal sein. Also wir haben eine Teilzeitquote von ungefähr 60%. Und von diesen 60% arbeitet gut die Hälfte, eh schon drei Viertel im Deputat oder sogar ein bisschen mehr als drei Viertel. Und die andere Hälfte, das sind meistens junge Kolleginnen, die einfach noch kleine Kinder haben und die sind ja weiterhin von der Deputatserhöhung nicht betroffen.
Tatsächlich will das Kultusministerium, dass Lehrerinnen und Lehrer nur noch in begründeten Fällen weniger als 75% arbeiten dürfen. Das Paket umfasst aber noch andere Maßnahmen. So sollen Sabbaticals eingeschränkt werden, Referendare eine Wochenstunde mehr unterrichten und mehr Quereinsteiger eingestellt werden. Kultusministerin Schopper hofft, mit den Maßnahmen etwa 500 zusätzliche Stellen zu heben. Die Härten für die Lehrkräfte halten sich aus ihrer Sicht in Grenzen.
Ich habe sozusagen nicht die Giftzähne gezogen, dass wir den Klassenteiler entsprechend anheben, dass wir das Deputat anheben. Also da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen.
Einfach mehr arbeiten. Eine Idee, die nach hinten losgehen könnte, fürchtet die Landeschefin der Gewerkschaft GEW, vor allem beim Nachwuchs.
Diese eine Stunde zusätzlicher Unterricht bedeutet für die Menschen, die im Referendariat sind, pro Woche 3 bis 5 Stunden mehr Arbeit, weil die das nicht aus dem Ärmel schütteln.
Die Gewerkschaft VBE hat aber auch Verständnis für die Kultusministerin. Wegen des Lehrermangels stehe sie mit dem Rücken zur Wand.
Sie wird also Maßnahmen umsetzen, die uns zwar auch schon nicht gefallen und die Kollegen belasten, aber im Vergleich zu dem, was andere Bundesländer machen, noch relativ sanft rüberkommen.
Und trotzdem bleibt bei Rektor Lederle und seinen Kolleginnen und Kollegen ein ungutes Gefühl. Denn die Lehrkräfte wissen, dass die Maßnahmen nicht ausreichen werden, um den Lehrermangel zu beseitigen. Es könnte also nochmal etwas kommen. Etwas Unangenehmes.
Wir haben jetzt verschiedene Stimmen gehört. Kultusministerin Schopper sagt, es hätte auch viel schlimmer kommen können. Der Schulleiter sagte etwa, es ändere sich nicht so viel. Und die Gewerkschaft verweist darauf, dass schon eine Stunde mehr bei Referendarinnen und Referendaren erhebliche Mehrarbeit bedeutet. Weil eine gehaltene Stunde natürlich auch vorbereitet werden muss, wenn man in der Ausbildung ist, bedeutet das, dass das durchaus mal 3 bis 5 Stunden werden können. Wie beurteilst du das, was jetzt gerade gesagt wurde? Und vor allen Dingen, wie beurteilst du dieses starke Echo auf euer erstes Papier? Im Gegensatz dazu ist das Echo auf das zweite ja quasi gänzlich ausgeblieben, soweit ich das zumindest medial betrachtet habe.
Ja, also das starke Echo der Empfehlungen zum Umgang mit Lehrkräftemangel resultiert meines Erachtens daraus, dass man sich oder weite Teile der Öffentlichkeit, auch der medialen Öffentlichkeit, auf einen Punkt bezogen haben und der auch sehr stark überinterpretiert wurde, der so, wie er dann transportiert wird, überhaupt nicht in dem Papier steht. In dem Papier steht nicht drinne, dass Teilzeit abgeschafft werden soll etc., sondern es steht drin, und das halte ich auch nach wie vor für richtig, dass man überlegen sollte, ob es Anreize gibt, die Teilzeitquoten zu verringern. Dass das nicht per Verordnung geschehen kann, das ist völlig klar, das wäre kontraproduktiv. Aber darüber nachzudenken, halte ich für wichtig, weil man hat in der Argumentation oftmals ja so eine Kaskade, dass man sagt, ja, natürlich Teilzeit möchten die jungen LehrerInnen, weil man das mit Familie und mit eigenen Kindern besser verbinden kann, und zwar unabhängig des Geschlechts der Lehrperson. Das ist richtig und das ist auch eine Freiheit, die man haben sollte. Wenn das so wäre, dann müsste sich aber so nach 15 Jahren da ein Wandel einschalten, dann, wenn die Kinder flügge geworden sind, aus dem Haus gehen und wir sehen, dass das relativ stabil bleibt. Und deswegen muss man einfach gucken, gibt es Anreize, um diese Quote zu verringern? Und das kann schon allein dadurch geschehen, dass man darüber spricht, dass man sich selbst vielleicht reflektiert, okay, vielleicht will ich ja doch 10% mehr arbeiten aus den und den Gründen und dann mache ich es halt.
Weißt du, das ist ja das Interessante. Auf der einen Seite verstehe ich, was du sagst, wenn du sagst, naja, dadurch, dass wir darüber diskutieren, wird ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt, wo Lehrerinnen und Lehrer sagen, kann ich vielleicht mehr machen? Du hast gleichzeitig gesagt, kontraproduktiv wäre es, das tatsächlich fortzuschreiben. Aber das passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Es passiert zum einen, was zum Beispiel die Mehrarbeit von Referendarinnen und Referendaren angeht. Das ist einfach vorgeschrieben. Da fällt zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg zwar auch was raus, aber sie müssen effektiv mehr arbeiten. Das passiert bei, wie gesagt, dieser Teilzeit aus sonstigen Gründen. Was ich dann immer etwas schwierig finde, weil ich verstehe schon deinen Punkt, dass du sagst, naja, vielleicht sind die Kinder flügge geworden. Aber selber hast du ja gerade auch gesagt, die Aufgabenvielfalt, die Lehrkräfte zu leisten haben, die hat sich ja auch gesteigert. Ja, und wir haben auch von den Deputaten, das ist länderspezifisch auch unterschiedlich, aber wir hatten vor, weiß nicht, einem Jahrzehnt oder so auch mindestens 3 Deputatsstunden weniger. Also das will ich nur so mit in die Diskussion reinnehmen, weil ich zum Beispiel von einer Schulleiterin mal gehört habe, Und das ist jetzt anekdotische Evidenz, die kann ich sozusagen Forschungsergebnissen nicht einfach entgegenschlagen, einfach nur, um es mal gesagt zu haben. Die hat gesagt, ich kenne Kolleginnen und Kollegen, wenn ich denen eine Stunde mehr geben würde, dann würden die nach 3 Wochen ausscheiden. Und da kannst du jetzt drüber sagen, okay, dann sind die vielleicht nicht resilient genug und so, aber das wäre ja kontraproduktiv in Bezug auf den Bedarf an Lehrkräften, der ja weiterhin bis 2035 zumindest in den weiterführenden Schulen und klar unterschiedlich Stadt, Land und so weiter deutlich groß bleibt.
Deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man das mit großer Vorsicht versucht zu implementieren. Wenn ich das in Baden-Württemberg richtig verstanden habe, dann gibt es ja keine Verpflicht zur Reduzierung der Teilzeit, sondern es gibt den Zwang, wenn man es so nennen will, zur Begründung, warum man das macht, aber nicht eine Verweigerung. Und ob das jetzt klug ist, weiß ich jetzt nicht, wage ich jetzt nicht zu interpretieren. Aber du hast es ja selbst gesagt, also die Aufgaben sind vielfältig und vielleicht auch noch 1-2 Sachen, die ja auch in dem Gutachten stehen, dass man eben zusätzliches Personal rekrutiert, das halt auch für spezifische Aufgaben verantwortlich ist, sowohl in der Schulleitung, aber auch für jede einzelne Lehrperson, um beispielsweise administrative Dinge zu tun, um beispielsweise Vernetzungsarbeit zu tun. Auch das ist eine Entlastung, über die man nachdenken kann. Eines der größten Probleme ist, und da ist es nicht mehr zeitgemäß, so wie wir Schule jetzt gestalten, ist dieses Deputatsmodell. Aus genau den Gründen, die du gesagt hast. Also die Vorstellung, man hat 26 oder 30 Unterrichtsstunden und dann passt das schon. Dann gibt es mal Phasen, wo mehr ist, dann gibt es Phasen, wo weniger Arbeit ist. Wenn alles andere drumherum auch gemacht werden muss, dann finde ich es zumindest überlegenswert, über eine klassische von mir 38 bis 41 Stunden Woche nachzudenken. Und in dieser Zeit muss alles passieren. Da muss der Unterricht vorbereitet werden, gehalten werden, muss sich vernetzt werden, muss kooperiert werden. Und dann könnte man möglicherweise viele Aufgaben besser gestalten. Wir sind international ja wirklich eine Orchidee, wenn man sich dieses Deputatsmodell anschaut. Und etwas auch noch zu dieser Mehrarbeit. Ich habe natürlich, als wir das Gutachten veröffentlicht haben mit meinen Studierenden an der Goethe-Uni in Frankfurt, alles Lehrämter, haben wir das besprochen. Und ich habe eine sehr große Offenheit gespiegelt bekommen, die sagt, ja, wir würden auch mehr arbeiten. Aber unter 2 Voraussetzungen. Es muss temporär sein. Also wir müssen sehen, dass das nicht etwas ist, was auf Dauer gestellt ist, sondern wir haben hier eine Mangelsituation, eine Notlage und wir sind bereit, da auch reinzugehen. Und das Zweite ist, wir brauchen Strukturen, in denen das dann auch gut passiert, dass wir letztendlich nach dieser Zeit auch gut weitermachen können. Also ich glaube, dass es da auch eine durchaus eine Bereitschaft gibt, aber man muss sie gut erklären und man muss deutlich machen, dass das eben nicht auf Dauer gestellt ist, sondern sich auf eine bestimmte Zeit bezieht. Und im Übrigen, der Lehrkräftemangel bezieht sich ja nicht auf alle Lehrpersonen in gleicher Weise, sondern wir sehen ja, dass wir es in den Regionen sehr starke Unterschiede haben. Wir sehen, dass wir es in den Bildungsbereichen sehr starke Unterschiede haben und dass wir auch in den Fächern sehr große Unterschiede haben. Und dann kommt noch etwas entschwerend hinzu. Wir sehen bei den Schulen, die möglicherweise die besten Lehrkräfte brauchen, ist es am schwierigsten, gutes Personal zu gewinnen, von der Schulleitung bis zur einzelnen Lehrperson. Und da ist die Fluktuation hoch. Und das ist dann nicht nur für das Kollegium schwierig, sondern, und das ist eigentlich meine Perspektive, wenn ich dann auf Schule schaue, dann ist es für die einzelnen Kinder und Jugendlichen schwierig.
Das ist jetzt eine sehr naive Nachfrage, aber ich muss sie trotzdem stellen. Diese 2 Punkte, also die Tatsache, dass genau dort, wo die meisten Lehrkräfte gebraucht werden, die Fluktuation am höchsten ist und dass die Lehrerarbeitszeit, wie sie heutzutage stattfindet, durch das Deputatsmodell nicht mehr abgebildet werden kann, beziehungsweise dass das dysfunktional ist, weil es auch die unterschiedliche Art und Weise der Arbeit und vielleicht auch der Mehrarbeit gar nicht spiegelt. Außer jetzt in Hamburg zum Beispiel. Ne? Da ist es ja zum Beispiel so, wenn ich da jetzt als Deutschlehrkraft eine Oberstufe habe, dann wird das besser abgebildet. Also die naive Nachfrage ist, das wird ja auch den Kultusministerien beziehungsweise den Verwaltungsebenen nicht entgangen sein. Warum ist das so schwierig, daran zu drehen?
Ja, das sind natürlich tradierte Strukturen, die im System sind und die sind mitunter nicht leicht zu verändern. Also beispielsweise die Änderung oder die Abkehr vom Deputatsmodell würde möglicherweise bei Lehrkräften, aber auch bei Verbänden zu ordentlich Widerstand führen. Was ich auch verstehen kann, weil man es nicht als eine Erleichterung wahrnehmen würde, sondern möglicherweise als die Einschränkung von Freiheit.
Aber das erstaunt mich jetzt ehrlich gesagt. Aber ich spreche auch nicht für einen Verband, aber die Begründung, ich meine gut, wir antizipieren die ja jetzt nur oder vermuten die, aber das würde mich interessieren.
Naja, aber das wäre doch beispielsweise so, aus der Kraft und der Reputation der Lehrkräfte könnten doch Initiativen erwachsen, die genau in diese Richtung gehen. Also wenn sich die Lehrkräfte kollegial dafür stark machen, Landespolitik, setzt dich damit auseinander. Unser Deputatsmodell passt nicht mehr. Wir wollen eine 40-Stunden-Arbeitswoche bei 30 Tagen Urlaub im Jahr. Ich glaube, dass Politik da sehr schnell drüber nachdenken würde, ob das finanzierbar ist zum jetzigen Zeitpunkt, weil man möglicherweise auch darüber mehr Personal braucht. Darüber muss man dann sicherlich nachdenken. Jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen.
Der zweite Punkt war die Fluktuation, beziehungsweise die Frage, ich stelle mir das zumindest politisch so vor, dass man darüber nachdenkt, was wären Incentives, also was wären Anreizstrukturen dafür, dass Lehrkräfte in Schulen auch arbeiten, die möglicherweise in einer etwas schwierigeren sozialen Lage sind.
Genau, ich finde, genau über diese Anreizstrukturen muss man nachdenken. Die gibt es zum Teil, aber sicherlich nicht in der Art und Weise, wie es notwendig ist. Und da kann man natürlich zuerst an finanzielle Anreize denken. Die werden das Problem aber nicht lösen. Man kann aber auch an Anreize denken, dass man sagt, ja, ihr kriegt mehr Ressourcen als Schule. Ihr bekommt einen anderen Personalschlüssel. Ihr habt andere Unterstützungssysteme, auf die ihr zurückgreifen könnt. Eine Lehrperson hat weniger zu unterrichten, weil mehr Zeit beispielsweise für Familienarbeit notwendig ist. Also da anzufangen, flexibler zu sein und auf die spezifischen Bedarfe der einzelnen Schule. Und die können dann wieder von Schule zu Schule und werden wahrscheinlich auch von Schule zu Schule wieder unterschiedlich sein. Und das führt vielleicht so ein bisschen zu einer deiner ersten Fragen. Genau darüber kann man nämlich das System steuern und darüber steuern wir zu wenig.
Aber ich finde, du hast gerade was gesagt, was ich unglaublich wichtig finde. Aber du sprachst von dort eben Ressourcen hinzugeben, wo sie benötigt werden und vielleicht auch freie Räume dort zu schaffen, wo sie benötigt werden. Kurze Rückfrage erstmal, kann man das auch konkretisieren mit zum Beispiel mehr Schulautonomie, was Ressourcen angeht?
Ich finde Schulautonomie ein nicht schönes Wort, weil es etwas vorgibt, was ich gut finde. Also autonom ist man ja unter anderem auch, zumindest gemeinläufig, wenn man sich bewusst auch abgrenzt Dingen.
Und das meinst du genau, aber nicht. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Allerdings weiß ich auch hier, ne, der Föderalismus, selbst wenn man sich ganz viel mit Schulen, Schulsystemen und Bedingungen beschäftigt, kann das sozusagen im nächsten Bundesland schon wieder anders sein. Aber nehmen wir mal einen Punkt. Eine Schule hat 3 Bewerber für einen bestimmten Job. 2 der Bewerber passen gar nicht, 1 Bewerber passt super. Allerdings hat von den 2 Bewerbern, die gar nicht passen, einer das bessere erste Staatsexamen bzw. einen besseren Masterabschluss und muss genommen werden. Also muss ich jetzt sozusagen, ich mach's jetzt mal ganz polemisch, den Fachidioten nehmen, von dem ich weiß, der ist spitze in Mathematik, aber der kommt mit der Schülerklientel nicht klar, weil ich nicht in der Lage bin, als Schulleitung und damit als Schule, auch nicht mit denjenigen, die beim Bewerbungsgespräch dabei sind, zu entscheiden, dass man denjenigen braucht, der vielleicht in seinem Abschluss eine 2,3 hat, aber super reinpasst. Und das meine ich unter anderem mit Autonomie, also die Möglichkeit von Schulen, Steuerung auch zu betreiben, in Bezug auf Personal, aber natürlich auch in Bezug auf Budget.
Absolut. Also das ist für mich ein Beispiel, dass das System übersteuert ist. Also wenn ich bei mir neue Kolleginnen einstelle, ich schaue mir nie die Zeugnisse an. Weder ihr Abiturzeugnis noch die Zeugnisse dann aus ihrem Studium.
Nee,
gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Nun ist es so, dass ich ja das nicht alleine mache, sondern da gibt's eine Kommission und die gucken sich das dann schon an. Mich interessiert, was schreiben die Leute in ihren Anschreiben? Was ist ihre Motivation? Welche Idee haben sie, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist? Und welche Performance geben sie dann im persönlichen Gespräch? Ob die Person jetzt da einen Studienabschluss mit 1 oder mit 2 hat, ist so geduldig, weil die Note für mich so unentscheidend ist an der Stelle. Und es kommt im Prinzip nicht vor, dass sich Leute dann auf diese Stellen bewerben, von denen man sagt, okay, wo oben und unten ist, ist jetzt schwierig zu erkennen, sondern das bräuchte man auch in dem Beispiel, was du beschrieben hast. Natürlich muss man die Leute nehmen, die für die Aufgabe, die man zu vergeben hat, die beste Passung haben. Und da ist die Note, ich würde jetzt sagen, der schlechteste Prädiktor oder die hat die schlechteste Vorhersagekraft, sondern es müssen eher andere sein. Aber noch ein Satz zu der, ich bleibe jetzt mal doch bei dem Wort höhere Autonomie. Ja, das ist richtig, aber es ist voraussetzungsvoll. Und wenn wir den Schulen mehr Selbstbestimmung geben, was ich richtig finde, weil nur wenn ein Veränderungsprozess von innen mitgetragen wird in der Schule und das setzt auch eine gewisse Selbstbestimmung und Freiheit voraus, wird er erfolgreich sein letztendlich, dann müssen wir gucken, dass wir beispielsweise die Schulleitung an diesen Schulen auch dahingehend qualifiziert haben. Es ist so ein bisschen, machen wir einen Vergleich, der vielleicht ein bisschen schräg ist. Wenn man sich Kinder vorstellt, die sehr leistungsschwach sind und vielleicht auch zu Hause nicht die Unterstützung haben, dann hilft sowas wie Gruppenarbeit und fächerübergreifender Unterricht möglicherweise nicht an erster Stelle, weil diese Kinder eine ganz starke Strukturierung brauchen und mit einem strukturierten Unterricht besser umgehen können. Hingegen Kinder, die schon sehr weit sind, die sich Instruktionen selbst erschließen können, die gehen völlig auf bei solchen Sachen. Und ähnlich ist es dann halt auch in der Institution Schule. Wenn ich eine Schulleitung habe, und einige Schulen haben ja nicht mal eine hauptamtliche Schulleitung, das kommt ja noch dazu, die im Prinzip sich mehr mit sich selbst beschäftigen muss, um über Wasser zu bleiben, dann wird es große Probleme geben, genau mit dieser zusätzlichen Autonomie umzugehen. Wenn ich aber eine sehr taffe, fitte Schulleitung habe, dann schiebt die Dinge an, so ähnlich wie in dem Beispiel der Schule, die ich vorhin im Rahmen des Schulpreises beschrieben habe. Also ja, mehr Autonomie, aber dann müssen wir auch gucken, ob die Voraussetzungen dafür geschaffen sind.
Ja, ich musste gerade so ein bisschen grinsen. Ich grinse übrigens gerade auch ab und zu mal, weil ich weiß nicht, ob man heute in der Folge Die Schule brennt auch ein wenig die Dacharbeiten hört, die gerade auf meinem Dach stattfinden, das aber nur am Rande, sondern weil ich es immer so auf der einen Seite spannend, aber dann auch so komplex finde, mir Gedanken darüber zu machen, was wiederum daraus folgt. Weil das für mich ja dann bedeuten würde, dort, wo die Schulleitung das noch nicht können, müssen sie im Grunde genommen professionalisiert werden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil du hast gerade selber gesagt, es gibt an einigen Stellen noch nicht mal hauptamtliche Schulleitungen. Ich würde aber auch sagen, dass es dort, wo Schulleitungen das hauptamtlich machen, sie nicht zwangsläufig in jedem Bereich, der heutzutage für eine moderne Schulleitung wichtig ist, fortgebildet sind oder sein müssen, zumindest um den Job zu machen.
Dem würde ich zustimmen. Und auch das ist aber wieder nicht voraussetzungsvoll, sondern hat Konsequenzen. Also zunächst würde ich der These zustimmen, dass wir das Personal durchgängiger qualifizieren müssen, auch professionalisieren müssen und dabei sowohl in die Lehramtsausbildung schauen, da ist meines Erachtens noch Luft nach oben, als auch in die gesamte Fort- und Weiterbildung. Qualifizierung heißt aber nicht nur, dass wir immer auf die Lehrkräfte schauen oder auf die Schulleitung, sondern dass wir das gesamte Unterstützungssystem qualifizieren. Was ist eigentlich die Aufgabe von Schulaufsicht? Ist es eine aufsichtshabende Aufgabe? Ist es eine beratende, begleitende Aufgabe? Weil ich glaube, wir brauchen eine Qualifizierung auch der schulischen Unterstützungssysteme. Und bei den Schulleitungen natürlich, niemand muss alles können. Ich kann auch nicht alle Belange, die ich letztendlich als Direktor meines Instituts können muss. Aber ich habe Teamstrukturen, auf die ich zurückgreifen kann. Und die braucht es dann auch genauso in einer Schule. Wenn wir Organisationsentwicklungsprozesse haben, dann kaufen wir uns externe Beratung ein teilweise, weil ich bin kein Organisationsentwickler. Da gibt es Fachleute, die man sich dazu holen kann. Und auch diese Möglichkeiten und auch dafür die Ressourcen müssten Schulen und Schulleitungen haben. Das entlastet ungemein, wenn man allein in Erneuerungsprozessen als Schulleitung nicht ständig der oder die Moderatorin ist an der Stelle, sondern einfach sich mit an den Tisch setzen kann und frei denken, ohne zu moderieren, sondern einfach in der Sache frei denken und dafür den Schulen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch dafür zu sensibilisieren, dass das nicht nur legitim, sondern auch in der Sache notwendig ist, auf solche Unterstützungsangebote zurückzugreifen.
Glaubst du, da kommt was?
Naja, ich würde das so sehen, dass beispielsweise das jetzt startende Startchancenprogramm ja hier mit dem Chancenbudget Möglichkeiten bietet, genau für solche Dinge individualisiert für die Einzelschule sich Unterstützung einzukaufen. Aber es braucht Bewusstsein dafür.
Lieber Kai, ganz am Ende würde ich gerne noch eine Frage stellen, die ich allen Gästen und Gästinnen stelle. Und zwar, gibt es etwas, das du in dem Themenbereich, in dem wir uns, oder in den Themenbereichen, muss man ja jetzt sagen, in denen wir uns bewegt haben, weiterempfehlen kannst zu hören, schauen oder lesen?
Ja, ich finde, es gibt einen hervorragenden Blog eines Wissenschaftsjournalisten, der nicht nur in der Bildungspolitik, auch in der Wissenschaftspolitik hervorragende Beiträge schreibt, hervorragende Gäste findet für Gastbeiträge. Und diesen Blog zu lesen, würde
ich
empfehlen.
Darf ich raten? Ja. Ich gehe davon aus, dass du jemanden meinst, der vor 3 Folgen schon hier bei Die Schule brennt war, nämlich Jan-Martin Viada.
Richtig.
Lieber Kai, Das wird Jan-Martin Viada sicherlich freuen. Und alle, die jetzt sagen, oh, die Folge muss ich nochmal nachhören, können das auch gerne machen. Dir jetzt aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
An dieser Stelle habe ich wie so oft noch einen Podcast-Tipp für euch. Beziehungsweise vielleicht nicht direkt für euch, sondern vor allen Dingen für Kinder. Viele von ihnen fühlen sich seit der Pandemie enorm gestresst. Sie leiden unter Druck und haben Sorgen und Probleme. Genau deswegen gibt es Mission Magisches Tagebuch, ein mutmachender Podcast für Kinder. Von der Klassenstufe 3 bis 5. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay.